bist ein Gott, der mich sieht. Wort des letzten Jahres, sagen wir, nach dem Gottesdienst oben in den ersten Stock laufen, sind ganz oft an diesen vielen schönen grafischen Gestaltungen dieses Jahreswortes, dieser Losung vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob dieses Wort im Lauf des Jahres oder gleich zu Beginn eine persönliche Bedeutung für euch bekommen habt und eure Erfahrung geworden ist. Oder ob der eine oder andere sagt, nee, dieses Jahr habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, Gott hat mich übersehen, der muss irgendwo anders beschäftigt gewesen sein. Vielleicht ist dieses Jahreswort, diese Losung ja auch einfach nur an euch vorbeigerauscht, wie uns das oft mal mit Worten geht. Ja, wir hören das und wir nicken dazu und sagen, ja, das stimmt, aber dann ist es wieder untergegangen in den vielen anderen Worten. Mir ging es so, ich musste erst mal überlegen für mich, wenn ich in dieses Jahr zurückgeschaut habe, habe ich das gefühlt oder erlebt, dass Gott mich gesehen hat. So, und dann habe ich mir diese Geschichte Abraham, Sarai, Hagar nochmal durchgelesen, insbesondere im ersten Buch Mose, diese Kapitel 16 und 21. Also wer das nochmal tun will, wenn man da länger drüber streift, dann finde ich, entfaltet sich diese Geschichte so richtig. Die Geschichte ist so bekannt, dass wir die oft nur so vereinfacht, so ein bisschen wie so in diese Holzschnittbilder, die es manchmal so in Kinderbibeln gibt. Ich weiß nicht, wie heißt dieser Case de Corde oder so, ja, so ganz klassische bunte Bilder, die wir da oft vor Augen haben. Und dann haben wir so in unseren Köpfen Abraham, der wird von Gott berufen, er verlässt seine Heimat, er bekommt diese Verheißung, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dann etliche Jahre später, nach dieser Verheißung, ihn zu einem großen Volk zu machen, hat sich immer noch nichts getan in puncto Kinder. Und Sarai, seine Frau, tut etwas, was in dieser Zeit ganz eine übliche, mögliche Praxis war. Sie gibt eine ihrer Mägde, die Hagar, dem Abraham, zur Nebenfrau. Hagar wird schwanger. Der zwischenmenschliche Zoff, speziell zwischen den beiden Frauen, entsteht. Hagar flieht in die Wüste, Gott begegnet ihr durch einen Engel, er gibt ihr eine Verheißung. Und an diesem Punkt formuliert Hagar ihre Gotteserkenntnis, diese Jahreslosung, die jetzt für über diesem Jahr gestanden ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. So, dann kehrt sie zurück. Sie gebiert dem 86-jährigen Abraham seinen Sohn Ismael. Und dann ist erstmal wieder eine lange Pause. 14 Jahre gehen ins Land und es tut sich alles Mögliche. Und dann plötzlich, Sarah ist plus minus 90, Abraham ist 100, bekommen sie den verheißenen Sohn, Isaak. Und es geht wieder, wie beim ersten Mal, Zoff zwischen Sarah und Hagar. Mose schickt Hagar in die Wüste. Wieder erscheint der Engel. Die Verheißung wird wiederholt. Beide werden gerettet. Und Hagar und Ismael begründen, vereinfacht gesagt, das Volk der Araber. Und Abraham, Sarah, Isaak führen sozusagen Gottes große Linie, Segenslinie fort und werden sozusagen der Anfang oder ein Teil des Stammbaums, der dann zu Jesus führt. So die ganze Geschichte sehr vereinfacht. Als ich dann diese zwei Kapitel nochmal so gelesen habe, dann ist mir auf einmal klar geworden, weil mir vieles in diesem Text aufgefallen ist, ja, so hätten wir das oft gerne. Wir fänden es gut, wenn Gott oft einfach klar und einfach handelt. Ja, so holzschnittartig in klaren Bildern, die so vor uns erkennbar vorbeiziehen und wir wissen, so jetzt ist Gott am Handeln. Ja, er beantwortet ein Gebet, er löst eine Not, er hilft, befreit, er verändert Menschen, er heilt eine Beziehung, Er tut Wunder, er verändert eine Situation, er erneuert eine Gemeinde, er schenkt einen neuen Aufbruch. So wäre das doch toll, wenn einfach Gott immer so erkennbar, deutlich, zügig einfach handeln würde und am besten natürlich auch so dementsprechend, wie wir uns das im besten Sinne vorstellen. Und das fiel mir auf, dass es nicht so ist, als ich diese Geschichte dann mal bewusst zu betrachten begann, mir versucht habe vorzustellen, wie ist es menschlich aus der Perspektive dieser Hauptpersonen gewesen. Also Sarai, etwa Mitte 70, da beschließt sie, jetzt gebe ich dem Abraham meine Leibmagd, also die Magd, die sich um Hagar kümmern sollte. Und zwar mit dem Gedanken, ich erfülle damit sozusagen meine soziale und kulturelle Pflicht, ja, dem Abraham gegenüber sozusagen. Ich schenke ihm Kinder. Aber da hatte sie schon 60 Jahre etwa als Frau in diesem Kulturkreis hinter sich. 60 Jahre, in denen sie damit leben musste, dass sie das klassische Frauenbild und die zentrale Erwartung an eine Frau, sozusagen den Fortbestand der Sippe, dem Mann Kinder zu schenken, nicht erfüllt hat. 60 Jahre, wo sie die Blicke, das Getuschel, vielleicht auch die offenen Reden, vielleicht auch die Worte ihres Mannes, wir wissen nicht, wie er damit umgegangen ist, sozusagen erlebt hat und erdulden musste. Und nach diesen 60 Jahren, dass sie eigentlich nicht dem entsprechen kann, was von ihr erwartet wird, dann nach 60 Jahren erst tut sie diesen Schritt und geht diese damals eben kulturell akzeptierte und mögliche Lösung, eine Magd zur Nebenfrau dem Mann zu geben, und dadurch sozusagen den Fortbestand der Sippe, ja, dass die Sohnschaft für den Vater und auch ihre eigene Ehre wiederherzustellen. Und wenn man dann so auf dieser Linie mal weitergeht und versucht, diese Geschichte zu durchfühlen, dann entfaltet sich oder hat sich für mich entfaltet, dass diese Geschichte und auch eben wie Gott handelt, eben ganz und gar nicht einfach ist, dass es überhaupt nicht holzschnittartig ist, sondern dass es ja komplex ist, dass es verworren ist, dass Zwischenmenschliches da nur so drin tobt und kocht. Zum Beispiel, ich fand es nachdenkenswert, die Sarai gibt dem Abraham ja nicht irgendeine Magd, sondern es heißt, es ist ihre Leibmagd, also die Magd, und das heißt schlicht gesprochen die Sklavin, ja, die für Sarais persönliches Wohl zuständig war, die immer sozusagen da sein musste, wenn die Herrin etwas wollte. Und diese Sklavin, die sie am meisten um sich hatte, ja, die sich um ihre persönlichen Bedürfnisse kümmern musste, vielleicht ihre ergebenste Sklavin, vielleicht sogar ihre liebste Sklavin, vielleicht auch die Sklavin, von der sie dachte, die kann ich am besten unter Kontrolle halten als Nebenfrau. Ja, diese Frau gibt sie ihrem Mann. So, und in dem Moment nimmt das Ganze zwischenmenschlich so richtig Fahrt auf. Ja, da wird von der guten Hoffnung der Schwangerschaft gesprochen, ja, natürlich, Freude, ja, die Hoffnung ist da bei Abraham, bei der Sarah, auch vielleicht zuerst, aber dann tritt die Geringschätzung auf den Plan. Hagar, die ihre Herrin plötzlich geringschätzt. Dann ist von Kränkung die Rede. Sarai ist gekränkt. Und sie steigt gegenüber ihrem Mann in ein ganz beliebtes Beziehungsspiel ein. Deine Schuld. Du hast sie mir gegeben. Und sie ruft noch Gott an und sagt, Gott sei Zeuge, in Klammern, dass es deine Schuld ist und du das Ganze hier angezettelt hast. Abraham ist in der Zwickmühle zwischen seinen Frauen und auch er greift zu einer ganz beliebten Männerlösung. Schatz, regel das doch einfach so, mach, wie du denkst. Biblisch heißt, mach das nach deinem Gutdünken. Und dann heißt es, Sarah behandelt Hagar hart. Was vermute ich, eine milde Umschreibung dessen ist, was sie sich gegenüber ihrer Sklavin dann ausgedacht hat. Und auch Hagar greift zu einer beliebten Lösung zwischenmenschlicher Konflikte oder harter Zeiten. Sie flieht. Ja, sie versucht, dieser vertrackten Situation zu entkommen. So, und jetzt tritt Gott endlich handelnd in diese Situation und das ganze Elend ein. Und der göttliche Lösungsansatz lautet, geh zu deiner Herrin zurück und unterwirf dich ihrer Gewalt. Ich glaube, das wäre das Letzte, was ich in dieser Situation als erstes hätte hören wollen. Und erst danach kommt dann diese große Verheißung, dass Gott auch aus ihr und ihrem Sohn ein großes Volk machen wird. Aber was sie sich dabei gedacht hat, das wissen wir ja nicht. Sie hat vermutlich erst mal gedacht, ja, ich werde mich doch irgendwie durchsetzen auf Dauer und ich werde über den Abraham zu einem großen Volk werden. Aber auch wenn man diese Verheißung mal liest, dann geht die ja auch nicht wirklich geschmeidig so hinunter. Dein Sohn wird wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und all seinen Brüdern wird er trotzig gegenüberstehen. Das wäre jetzt auch nicht die erste Verheißung, die ich bei der Geburt über eins meiner Kinder hätte hören wollen. Und nach dieser sehr ungeschmeidigen Verheißung, da formuliert Sarah ihre Gotteserkenntnis. Du bist ein Gott, der mich sieht. So, und dann, 14 Jahre geht die Zeit weiter ins Land. Es geschehen alle möglichen großen Dinge, aber man hört kein Wort, wie denn diese 14 Jahre zwischen Abraham, Sarah, Ismael und Hagar zwischenmenschlich so gelaufen sind. Wissen wir nicht. So, dann endlich kommt das göttliche Wunder. Sarah ist plus minus 90. Ja, bekommt das Kind. Ich habe nachgedacht oder nachgeschaut, wie weit ist das denn weg von der erfahrbaren Realität. Also die älteste natürliche Geburt, die bekannt ist, ist zu einer Frau mit 67 und ihrem Mann passiert. Und die ältesten künstlichen Schwangerschaften sind so in den 70ern, also 74 habe ich gelesen. Also ist gar nicht so weit weg, was durchaus auch mal passiert. Also, wenn die Menschen künstlich das können, gut, Gott kann einen Tick mehr, also 20 Jahre drauf, schafft er dann auch noch irgendwie. Also, Gott handelt endlich und Isaak kommt, Wortbedeutung, Gott lacht, ja, oder Gottes Lachen. Und Sarah mit ihren Worten, ein Lachen hat mir Gott bereitet. So, alles scheint gut. Eines Tages aber, Ismael und Isaak spielen, oder man kann das auch übersetzen, Ismael macht sich lustig über Isaak, so wie das große Brüder manchmal gerne mit Kleinen tun. Ne. Und sofort geht der zwischenmenschliche Zoff wieder los. Sarah spricht von Verstoßen und Nichterben, Verstoße, die Magd da und ihren Sohn. Denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn, mit Isaak, erben. Also, die Magd und der Sohn, die haben keinen Namen. Nur diese da, der da. Nur mein Sohn, ja, mit Isaak, der soll erben. So, und jetzt das erste Mal tritt unser großer Glaubensheld auf den Plan, oder eigentlich ist es das zweite Mal ja in dieser Geschichte. Und was macht er? Es heißt, dieses Wort betrübte Abraham. So, das ist das erste Mal, dass man von ihm hört, dass ihn das Ganze auch emotional irgendwie bewegt, bis auf sein vorher Frau, mach, was dir gut dünkt. So, und in dieser Betrübnis tritt dann Gott auf den Plan. Und auch das ist wieder wirklich nicht so, wie wir es erwarten würden, oder? Er sagt zu Abraham, gehorche, Sarah. Ja, ich soll dir nicht leid tun um die Magd und den Sohn. Ich mache sie zu einem großen Volk, aber meine Verheißung, die geht nur mit Isaak weiter. So, Abraham gehorcht. Und was gibt er seiner Nebenfrau und seinem Sohn, über den er so betrübt ist? Sage und schreibe mit, Brot und einen Schlauch Wasser. Ich habe überlegt, was war mit dem Mann los? Also war der, das wirkt wie vollkommen planlos, oder nimmt er den in der Wüste Brot und ein Sack Wasser und ich schicke die fort, ich nehme den Tod doch eigentlich in Kauf. Und später gibt es eine Geschichte, da entlässt er alle seine Nebenfrauen, als Isaak erbt, aber denen gibt er wenigstens Geschenke mit, als er sie entlässt. Also auch Abraham hier wieder vollkommen neben allem, was wir irgendwie erwarten würden, finde ich. So, und weiter geht's. Als nächstes kommt Umherirren in der Wüste, das Wasser zu Ende. Hagar wirft oder stößt ihren entkräfteten Teenie-Sohn, 13 oder 14 Jahre alt, unter das nächste Gebüsch. Ja, dann setzt sie sich weit weg, einen Bogenschuss heißt's, weil sie sagt, ich kann das Sterben meines Sohnes nicht mit ansehen. Und sie weint laut. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, Ismael weint laut oder schreit weinend laut. So, und jetzt in dieser krassen Situation, so, da hört Gott wieder, er ermutigt sie. Er wiederholt seine Verheißung, er öffnet ihr die Augen für eine Wasserquelle, die da war, aber die sie nicht gesehen hat. Und dann kommt die Geschichte von Hagar und Ismael zu ihrem Ende. Gott aber war mit dem Jungen und er wurde groß und wohnte in der Wüste und er wurde ein gewaltiger Bogenschütze. Er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. So, verzeiht, wenn ich das mal so ausführlich versucht habe zu schildern. Ihr kennt die alle. Aber war diese Geschichte für irgendjemand einfach? Ja, wir sagen klar, Abraham, der Urvater, ja, der große Vater des Glaubens, ja, vorbildhaft, nur aus Glauben handelnd, mit seinem Auszug, mit seiner Opferbereitschaft und sowas. Aber war die für irgendeinen der Beteiligten einfach? Für Hagar? Definitiv nicht. Für Ismael definitiv auch nicht. Für Abraham, der hier, finde ich, keine wirkliche Glaubensheld-Superrolle irgendwie zum Besten gibt, auch nicht. Für Sarah definitiv auch nicht. Nein, die Geschichte Gottes und sein Handeln war für keinen der Beteiligten einfach. Und sein Handeln ist kein so ein sanftes, smoothes Dahingleiten, ja, von Wort zur Erfüllung und zur nächsten Erfüllung und zum nächsten Wunder Gottes und zur nächsten Fügung der ganzen Dinge und alle sind fröhlich und glücklich und sonst was. Nein, sondern da handeln eben keine Gestalten, die abgeklärt und in allem reif sind, ja, und immer am richtigen Zeitpunkt den richtigen Glauben und die richtigen Entscheidungen dazu haben, was auch immer. Da geht es menschlich und zwischenmenschlich zutiefst ans Eingemachte. Ja, da wird von ewigem Warten, 60 Jahre, ja, von jahrzehntelangem sozialen Druck, von Geringschätzung, von Kränkung, von Gutdünken, von sich raushalten, von Missgunst, Verstoßen, Überforderung, Fliehen, Verirren, Schreien, Weinen, Todesgefahr geschrieben. Ja? Und in dem Ganzen handelt Gott. Und ich glaube, Auch wenn man natürlich sagen kann, ja, das ist jetzt eine natürlich Geschichte Gottes. Das ist natürlich auch wahr. Aber ich glaube, dass, wenn man diese Geschichte so mal anschaut, dass da was zutiefst Wahres und Wichtiges drinsteht. Nämlich Gottes Wege zum Ziel sind ganz, ganz oft, vielleicht sogar in der Regel, eben nicht einfach. Ja, sie sind existenziell. Sie sind zutiefst betreffend und herausfordernd. Und es ist so ein erkennbares Happy End, ist nicht immer sichtbar in den Lebzeiten der Leute. Natürlich sehen wir das lange Happy End, ja, die Geschichte Abrahams, die zu Jesus hinführt. Aber Abraham und Sarah und Isaak, für die selber war das anders. Also für Hagar und Ismael endet das Ganze. Gott aber war mit dem Jungen und er wurde groß und wohnte in der Wüste und er wurde ein gewaltiger Bogenschütze. Er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihn eine Frau aus dem Land Ägypten. So endet für sie sozusagen der Teil der Geschichte Gottes, den sie erlebt haben. Und ob sie das als Happy End erlebt haben oder nicht, sozusagen bleibt uns verschlossen. Und auch Abraham selbst, ja, konnte auf sein Leben nicht diese hoffnungsvolle Gesamtperspektive haben, die wir hatten. Ja, den Glauben hatte er vermutlich, aber von ihm heißt es sozusagen am Ende seiner Zeit, da verschied und starb er in gesegnetem Alter, hochbetagt und lebenssatt und wurde zu seinen Stammesgenossen versammelt. Also auch er sozusagen lebt ein Leben, in dem Gott war, aber seine Perspektive endet auch ganz banal mit dem eigenen Sterben, auch wenn ich finde, es ist schön, lebenssatt zu sterben. Also es ist wahr, dass Gott uns sieht, so wie das die Hagar erlebt hat. Aber das geschieht eben oft mitten in den krassen Situationen unseres Lebens und manchmal auch mittendrin in einer fast aberwitzigen Geschichte von Alltag, von verworrenen zwischenmenschlichen Situationen, von Wundern und von Gottes Eingreifen und Reden und das manchmal über Zeitdimensionen, die bei Weitem nicht so sind, wie wir uns das Ganze vorstellen. Also Gott sieht uns und er handelt. Aber wenn wir erwarten, dass sein Sehen und Handeln immer ein einfaches ist, dann glaube ich, werden wir oft nicht wahrnehmen, was auf seinem Herzen ist. Wenn ich für mich auf 2023 zurückschaue, was ich dann im Kontext hier der Predigt getan habe, dann kann ich sagen, ja, es stimmt, Gott hat mich gesehen. Und zwar anders, als ich mich gesehen habe. Also ich hatte mich vor einem Jahr als haussanierender Rentner und Opa gesehen, ja, der brav an seinem Haus werkelt und viel Zeit mit seinen Enkelkindern hat. So, die Tatsache, dass ich jetzt ein knappes Jahr hier der pastorale Helfer mit meiner Frau bin, zeigt, Gott hat anscheinend was anderes gesehen oder mehr gesehen als das, was ich über mich selbst vor Augen hatte. Und auch der Rest, finde ich, passt, wenn ich zurückschaue. Also ein paar Wunder gab es auch bei uns. Herausfordernde Umstände, kann ich auch bestätigen, hatte diese Geschichte auch. Nur zwischenmenschlich, muss ich sagen, war es bei uns deutlich ruhiger, als es rings um diese Gestalten hier gewesen ist. So, wenn ich jetzt auf 2024 schaue, dann habe ich eine große Hoffnung oder Sehnsucht. Nämlich, dass wenn ihr hier in die Gottesdienste kommt oder wenn noch mehr Leute und andere Leute hier reinkommen und sich das Ganze füllt, Stück für Stück, dass dann ihr und viele genau das erleben. Gott sieht mich. Gott sieht jeden von euch persönlich. Ich erflehe von Gott, erbitte von Gott, dass Menschen hier reinkommen und was passiert, wo sie merken, ich persönlich werde jetzt verrückterweise angesprochen und getroffen. Und Leute merken, da ist mehr dahinter als Menschen. Und ich wünsche auch, dass wir das gemeinsam erleben. Weil ich glaube, das eine ist, wenn wir das persönlich erleben. Das andere ist, wenn wir das als Gemeinde oder Gemeinschaft erleben und merken, Mensch, Gott sieht uns. Ja? Gott sieht uns als Gemeinde Wiesbaden. Mit all den tollen Leuten, ja, mit all dem Planen und Überlegen, mit allem, was es gibt, mit allen Haken und Ösen, mit allem, wo wir am Kämpfen sind, mit allem, wo wir sagen, Mensch, das muss anders werden. Gott sieht uns. Aber dass wir das zusammen erfassen und erleben, Gott sieht uns und wir merken, wie er uns auf den Weg bringt. So, ich gehe davon aus, dass das wie bei Abraham und Sarah und Hagar und Ismael nicht in allem einfach sein wird. Ich gehe aber auch davon aus, dass Gott an den entscheidenden Stellen handeln und Wunder tun wird. Und ich bete drum, dass Gott uns den zwischenmenschlichen Zoff so weit wie möglich auf seinem Weg vom Leib hält. So, und damit segne euch der Herr mit der herzlichen Einladung. Lest euch mal diese beiden Kapitel nochmal durch und versucht sie mit den Augen zu sehen von Menschen, die das gelebt haben. Und dann, finde ich, entfaltet sich diese Geschichte. Amen.